HR Info. Politik.
Tschüss Europa. Hallo Asien. Wohin will die Türkei? Darum soll es jetzt gehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sein Referendum knapp gewonnen. Ab 2019 ist er als Präsident mit viel mehr Rechten ausgestattet. Er kann sehr, sehr vieles ohne das Parlament beschließen und durchsetzen. Und er kann die meisten hohen Richter in seinem Land mehr oder weniger selbst einsetzen. Das Verhältnis zu Europa, der EU, wird immer schlechter. Europa scheint Erdogan gar nicht mehr zu interessieren.
Ben dünyayı ayağa kaldırırım.
Wenn nötig, hebe ich die Welt aus den Angeln, sagte Erdogan vor jubelnden Anhängern. Er scheint sich stark zu fühlen. Europa zeigt er den Stinkefinger. Wohin will er? Wer sollen seine neuen Freunde und Verbündeten sein? Das will ich versuchen, in dieser Sendung herauszufinden. Ich bin Christoph Keppeler. Wie verhält sich die Türkei auf dem Spielbrett der internationalen Beziehungen? Wo will Präsident Recep Tayyip Erdogan hin? Die EU, die bekommt von ihm derzeit fast nur Schimpfkanonaden ab. Wenn er die Brücken zur EU abbrechen will, dann muss er aber ja was anderes für sein Land in der Hinterhand haben. Der Türkei-Forscher Yasha Aydin von der Evangelischen Hochschule in Hamburg hat in der Zeitschrift Internationale Politik und Gesellschaft der Friedrich-Ebert-Stiftung geschrieben, dass Erdogans Türkei sich mit Russland und China zusammentun und eine neue Achse bilden könnte, weg von Europa hin zu diesen beiden großen Mächten im Osten. Diese drei Autokratien, die kann man sich ja auch ganz gut zusammen vorstellen. Yasha Aydin, der sagte mir dazu:
Politisch würden sie sich ganz gut verstehen, zumal Russland nicht daran interessiert ist, der Türkei in Sachen Menschenrechte unter Druck zu setzen. Dasselbe gilt natürlich auch für China. Insofern ist da eine Motivation ein starker Anreiz für Erdogan, auf Russland zuzugehen. Aber auch außenpolitisch, wirtschaftlich ist die Türkei daran interessiert, die Beziehungen zu China auszubauen. Die türkische Wirtschaft leidet unter chronischem Handelsbilanzdefizit und ist da sehr interessiert, chinesische Direktinvestitionen ins Land zu ziehen. Dasselbe gilt auch für Russland. Die Türkei möchte ihren Einfluss in Zentralasien ausbauen, bei den turksprachigen Völkern, türkischen Staaten. Und da ist es von Vorteil, mit Russland gute Beziehungen zu unterhalten.
China und Russland sind die beiden führenden Mächte in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Dazu ist Kasachstan mit dabei und einige kleinere ex-sowjetische Staaten. Erdogan hat vor 4 Jahren Russlands Präsident Putin um Aufnahme in diese Shanghai Five, wie sie auch genannt werden, gebeten. In einem Interview mit dem chinesischen Fernsehen, als er gerade China besuchte, sagte Erdogan:
Şu anda zaten diyalog ortağı olarak buradayız. Ama diyalog ortaklığından
buna Wir möchten ein Vollmitglied der Shanghai-Kooperation werden. Nicht nur wegen einer Annäherung von Europa und Asien, sondern wegen der 1,5 Milliarden Menschen, die in der islamischen Welt leben. Das wird der gesamten Organisation einen neuen Horizont eröffnen. Und ich glaube, wenn wir damit begonnen haben, wird die Shanghai-Organisation einen riesigen Zuwachs an Macht und Einfluss bekommen.
Europa, Asien, ötesinde bir de İslam dünyasıyla bir bütünleşmenin de bu başlangıcı olacaktır.
Das sagte Erdogan vor 2 Jahren. In der Shanghai-Kooperation haben Russland und China schon mal gemeinsame Militärmanöver abgehalten. Die Türkei ist in der NATO, aber Erdogan wollte vor einiger Zeit chinesische Luftabwehrraketen kaufen und im Moment, da verhandelt er darüber, von Russland Luftabwehrraketen des Typs S-400 zu kaufen. Deshalb habe ich den Experten Yasha Aydin gefragt, ob Erdogan ein ganz neues Bündnis mit Russland und China plant, und zwar gegen die EU und gegen die USA?
Nein, solange die Türkei in der NATO ist, wird die Kooperation mit dem Shanghaier 5, Shanghai-Organisation, beschränkt bleiben. Man muss auch dazu sagen, dass, wenn man von einer Allianz spricht, ja, dass es nicht militärisch gemeint ist. Eine militärische Allianz bahnt sich da nicht an. Ich spreche lediglich von guten Beziehungen, weil weder Russland noch China sind in der Lage, der Türkei den militärischen, sicherheitspolitischen Schutz anzubieten, den die NATO der Türkei anbietet. Russland und China sind aktiv in der Region als Einflussmacht, aber nicht als Schutzmacht. Insofern muss man das Ganze ein bisschen relativieren. Türkei ist weiterhin auf Europa angewiesen, zumal wenn man bedenkt, dass Europa, die Europäische Union, der größte Handelspartner der Türkei ist. Fast die Hälfte der türkischen Exporte gehen in die europäischen Staaten, in die EU-Staaten. Russland spielt eine viel, viel geringere Rolle bei den türkischen Exporten. Dasselbe gilt auch für China. Insofern braucht die Türkei wirtschaftlich die Europäische Union. Aber Türkei möchte natürlich auch mit Beziehungen, mit guten Beziehungen zu Russland, zu China, auch die eigene Verhandlungsmacht gegenüber Europa, gegenüber der Europäischen Union stärken. Das hat auch eine taktische Motivation, steckt auch dahinter.
Aber wenn man Erdogan in den letzten Wochen gehört hat, dann ist er ja da schon ziemlich rigide in seiner Wortwahl. Er sagt zum Beispiel, wenn europäische Institutionen wie der Europarat oder die OSZE sagen, also da hätte es Unregelmäßigkeiten bei der Wahl gegeben, beim Referendum gegeben. Das interessiert uns gar nicht, das lesen wir gar nicht erst. Ihr könnt uns sozusagen mal den Buckel runterrutschen. Europa interessiert uns nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es ja wohl auch so tatsächlich, dass das Handelsvolumen zwischen der Türkei und Russland in den letzten, sagen wir, 15 Jahren ganz stark angestiegen ist und relativ ist dann das mit Europa ein bisschen zurückgegangen, oder?
Mit Russland ist der Handel rapide angestiegen. Allerdings muss man da bedenken, dass das größtenteils auf russische Erdölexporte zurückgeht. Also die türkische Exporte nach Russland ist nicht enorm gestiegen. Türkei importiert aus Russland Erdgas. Das ist der Grund, warum der Handelsvolumen enorm gestiegen ist. Aber exportieren tut das Land nach Europa, nach Afrika, Nordafrika, in die Nahostregion. Türkei ist nicht in der Lage, in demselben Segment mit China wettbewerbsfähig zu sein. Dasselbe gilt auch für Russland. Die Exportmöglichkeiten nach Russland sind beschränkt.
Also so toll scheint die Alternative Russland und China im Vergleich zur EU für Erdogan dann doch nicht zu sein. Warum aber schimpft er dann dermaßen mit der EU, mit Deutschland, den Niederlanden? Warum vergleicht er sie mit den Nazis und will gar nicht mehr Mitglied der EU werden? Darüber habe ich mit unserem ARD-Korrespondenten Reinhard Baumgarten in Istanbul gesprochen. Setzt Erdogan tatsächlich auf eine Abkehr von Europa und der EU, vielleicht sogar auf einen völligen Bruch, oder ist das alles nur ein riesiger großer Bluff?
Ich glaube nicht, dass es nur ein großer Bluff ist, aber ich glaube, dass Recep Tayyip Erdogan sich entweder schon bewusst ist oder eben noch bewusst gemacht wird, wie wichtig Europa ist und dass er sich auf gar keinen Fall komplett wird abwenden können. Wenn wir uns einfach nur mal angucken, wie die wirtschaftlichen Beziehungen sind, dann sehen wir, dass die Europäische Union und hier insbesondere Deutschland für die Türkei die mit Abstand wichtigsten Handelspartner sind. Also nehmen wir mal die Europäische Union als Ganzes, dann sind wir sowohl was die Importe als auch was die Exporte angeht, bei rund 50%. Und wenn wir uns angucken, was so mit den Russen und mit den Chinesen läuft, gerade so in Sachen Handel und Wirtschaftsaustausch, Technologieaustausch, da bewegen wir uns natürlich in viel, viel kleineren Bereichen. Da bewegen wir uns prozentual im einstelligen Bereich.
Aber man muss sagen, die wirtschaftlichen Beziehungen gerade zu Russland, gerade im Energiesektor, sind in den letzten 15 Jahren doch sehr, sehr stark angewachsen. Und mit China gibt es zwischen der Türkei und China eben auch relativ gute Beziehungen, die ja vergleichbar sind vielleicht auch mit den deutsch-chinesischen Beziehungen. Das heißt, die werden ja immer stärker. China wird ja ein immer größerer Player auf dem internationalen Markt, was die Wirtschaft angeht.
Definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die Zuwachsraten im Verhältnis Türkei-China, gerade was Wirtschaft angeht, was den Handel angeht oder auch Investitionen angeht, dass die Zuwachsraten da erheblich größer sind. als etwa mit der Europäischen Union. Aber noch einmal, um eben auf diese insgesamt 50% zu kommen und sie gegebenenfalls sogar dann eventuell maßgeblich ersetzen zu können durch China und Russland, da müssten ganz andere Zeichen gesetzt werden. Da sind die Europäer auch als Direktinvestoren in der Türkei einfach viel zu stark. Nehmen wir mal das Beispiel Renault. Renault baut in der Türkei in Lizenz oder lässt bauen in Lizenz Autos. Renault und auch Peugeot. Und jetzt kommt die Abhängigkeit. Zum einen baut die Türkei Autos, die dann auch wiederum aus der Türkei importiert werden, zum Beispiel nach Mittelasien oder nach Bulgarien, Rumänien, also schon in den angrenzenden Raum. Aber vieles, was in diesen in der Türkei hergestellten Autos eingesetzt wird, kommt aus der Europäischen Union, kommt beispielsweise von Zulieferern aus Frankreich, aus Österreich, aus Deutschland. Und hier ist die Türkei in einem ungeheuren Nachholprozess, der gar nicht so schnell geht, wie er gehen sollte. Nämlich, wenn wir uns die Hochtechnologie nehmen, dann besteht ein Auto eben nicht nur aus Reifen, Lenkrad, Motorhaube, Chassis und Sitzen, sondern hat ganz viel Hochtechnologie drin. Einen sehr komplizierten Motor, eine komplizierte Elektronik, ein kompliziertes Getriebe. Und diese Sachen kommen alle aus der Europäischen Union.
Ja, aber warum schimpft Erdogan dann eben so auf die EU, dass man denkt, er hat gar keine Lust mehr darauf, mit ihr weiter zusammenzuarbeiten?
Also wenn wir genau hinschauen, dann stellen wir fest, dass er zwar schimpft, manchmal wie ein Rohrspatz, aber gerade wenn es um die wirtschaftlichen Dinge geht, dass er sich da sehr zurückhält. Und er hat ja ganz offensichtlich noch Berater genug, die Grips in der Birne haben, die ihm sagen, lieber Herr Präsident, verderben Sie es nicht mit den Europäern. Und er wird es auch letztlich mit den Großen nicht verderben. Warum soll er auf Siemens, Peugeot oder auf Bosch oder Mercedes, die sind ja alles Großinvestoren in der Türkei, schimpfen? Was er macht, ist eine sehr zweischneidige Geschichte. Er schimpft politisch und diplomatisch, zertrümmert er viel Porzellan. Vielleicht versuchen wir uns mal in einen Recep Tayyip Erdogan hinein zu verdenken. Recep Tayyip Erdogan hat, was die Beziehungen der Türkei zur Europäischen Union angeht, es als Regierungschef und als Präsident, aber vor allem als Regierungschef, mit am weitesten gebracht. Er hat 2005 den Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt und die Beitrittsverhandlungen wurden eröffnet. Vielleicht sehen wir Herrn Erdogan einfach mal unter dem Aspekt, dass er jemand ist wie ein, sagen wir mal, enttäuschter Liebhaber. Er hat sehr, sehr stark um Europa geworben, um die Braut Europa geworben, hat sich schön gemacht, besten Anzug angezogen, hat Blümchen gekauft, also mit anderen Worten, hat Reformen ins Werk gesetzt. Und dann hat Europa ihn immer wieder vors Fenster kommen und singen lassen des Nachts, aber nie die Leiter anlegen lassen, damit er ins Fenster steigen kann. Wenn wir das mal so als Bild nehmen. Und in gewisser Weise hatte ich jetzt von diesem Werben ja um Europa irgendwie auch die Nase voll. Deswegen ist er jetzt auch so enttäuscht. Er weiß aber auf der anderen Seite, dass diese Europa, die da oben am Fenster sitzt und die nachts hat singen lassen, dass sie diejenige ist, die eben einen Großteil seiner Aussteuer oder seines Betriebs, seines täglichen Lebensbedarfs mit beisteuert, eben durch den täglichen und durch den bilateralen Handel zwischen Europa und der Türkei.
Also ganz so schlimm wird es danach dann nicht werden. Es wird keinen Bruch zwischen der Türkei und Europa geben. Die Liebe wird vielleicht etwas erkaltet sein, aber man wird weiter eine Beziehung haben. Wie sieht das denn in Bezug auf die anderen Länder aus in Richtung Osten, also Russland oder China? Wird er da nicht doch trotzdem versuchen, die Beziehung zu verstärken? Also er hat ja auch rhetorisch schon in den letzten Jahren immer wieder gesagt, das ging ja bis dahin, dass er sagte, er möchte Mitglied dieser Shanghai Five werden, was ja fast eine Art militärisches Bündnis auch ist zwischen China und Russland, die schon gemeinsam militärische Übungen abgehalten haben. Da wäre er ja dann ziemlich weit weg von Europa, von den USA und selbst von der NATO, wo er ja noch Mitglied ist.
Ja, Shanghai Five, das klingt wirklich so ein bisschen wie ein Luftschloss. Nehmen wir uns doch jetzt mal die beiden großen, China und Russland. Die sind ja ungleich groß. Russland ist eine Militärmacht mit Zigtausenden von nuklearen Sprengköpfen. China ist auch eine Militärmacht mit vielen nuklearen Sprengköpfen, aber viel weniger. Aber vor allem ist China eine wirtschaftliche Macht und auch eine demografische Macht mit seinen 1,3 Milliarden Menschen und Russland hat mal eben so um die 140 Millionen. Also China ist einfach ein Gigant und Russland ist einfach eine riesige Militärmacht. Also was kann die Türkei gewinnen in einem Militärbündnis mit China und Russland? Natürlich versucht Präsident Erdogan, indem er mit Russland und China versucht zu liebäugeln, bleiben wir bei unserem Beispiel mit dem enttäuschten oder zurückgewiesenen Liebhaber, versucht er auch zu flirten und vielleicht das ein oder andere Techtelmechtel anzubahnen. Aber da können die Europäer sehr gelassen bleiben. Und in Sachen NATO, er versucht, russische und chinesische Waffentechnologie einzukaufen. Da sagt die NATO in Brüssel, lieber Recep Tayyip Erdogan, wenn du das machst, ist das nicht mehr mit unseren Waffensystemen kompatibel und wir können dich unter Umständen gar nicht mehr effektiv dich und deine Grenzen verteidigen. Also er versucht ja, chinesische Luftabwehrraketen zu erwerben, russische Waffentechnologie. Das sind alles Versuche, um dem Westen, um der NATO zu zeigen, ich kann auch anders. Aber sie merken ja an den Reaktionen der NATO. Die wissen, dass er nicht viel anders kann. Wenn er keinen totalen Bruch macht, und dazu ist die Türkei wirklich nicht in der Lage. Die Türkei war ja eines der ersten Länder in der NATO, ist ja ein ganz altes Mitglied. Wenn er nicht einen totalen Bruch macht, dann wird er auf die Mitgliedschaft in der NATO weiter angewiesen sein.
Tja, der enttäuschte Liebhaber Erdogan. Dass er, der beleidigte Galan, über Alternativen zu Europa nachdenkt, das findet Jascha Aydin gar nicht mal so schlimm.
Nein, gar nicht mal so schlimm, weil mit guten Beziehungen zwischen Türkei und Russland hätten wir einen Konflikt weniger in Südeuropa. Dasselbe gilt auch für China. Ich verspreche mir dadurch einen Stabilitätsschub für die Türkei in Sachen Sicherheit und Politik, Außenpolitik. Und zweitens verspreche ich mir dadurch eine Entideologisierung der türkischen Außenpolitik. Die türkische Außenpolitik ist seit einigen Jahren, insbesondere seit dem arabischen Frühling, zu sehr ideologisiert. Die Türkei hat die dschihadistischen Formationen in Syrien begrüßt, den Aufstieg, die Renaissance islamischer Identitäten begrüßt. Es fand eine Ideologisierung der türkischen Außenpolitik und mit einer Annäherung an China, Russland würde bedeuten, dass die Türkei ein bisschen von der Nahostregion den Fokus, den Blickwinkel in andere Richtungen lenken würde. Und ich verspreche mir dadurch eine Entideologisierung der türkischen Außenpolitik. Nur so kann die Türkei sicherer werden in Kooperation mit China, mit Russland, und mit mehr Sicherheit würde auch die Türkei eher in der Lage sein, sich zu einem Korridor, Energiekorridor, Dreh- und Angelpunkt für Energielieferungen zwischen Asien und Europa werden.
Allerdings wird das Verhältnis der Türkei zu Europa nicht besser werden. Das ist der Ausblick von Reinhard Baumgarten.
Ja, die politischen und diplomatischen Beziehungen werden meiner Meinung nach weiter abkühlen, solange ein Präsident Recep Tayyip Erdogan heißt, weil er hat sehr deutlich gemacht, dass er von diesen sogenannten Kopenhagener Kriterien, das ist ja sozusagen die Wertegrundlage der Europäischen Union, dass er von denen nicht mehr viel hält, sondern dass für ihn die Ankaraner Kriterien gelten. Wir haben gesehen, wie er jetzt im Wahlkampf zur Volksabstimmung vergangenen Sonntag über die Europäische Union immer wieder hergezogen hat. Er hat sie beschimpft als Allianz der Kreuzritter, hat von Nazi-Überbleibseln gesprochen, hat sie faschistisch genannt. Das sind natürlich alles keine Worte, die man benutzt, wenn man mit jemandem eine Partnerschaft eingehen oder weiter pflegen möchte. Das spricht für mich oder fällt für mich auch in die Kategorie eben desjenigen, der genug hat von seinem eigenen Werben und genug hat, zurückgewiesen zu werden. Also es ist auch irgendwie einfach, glaube ich, jetzt die Rhetorik eines zurückgewiesenen Brautwerbers.
Aber Jascha Aydin meint, der zurückgewiesene Brautwerber Erdogan kann mit Russland oder China nicht solche engen Beziehungen aufbauen wie die, die er mit Europa und den USA hat.
Aber die einseitige Westorientierung, die Grundlagen dafür sind auch nicht mehr gegeben. Europa ist nicht mehr das Zentrum der Macht und ist auch nicht mehr das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft. Insofern haben wir es mit einer Machtverlagerung Richtung Asien-Pazifik-Region. Die Türkei wird das berücksichtigen, aber ich denke nicht, dass die Türkei sich völlig von NATO, von Europa abkehren kann. Es gibt eine sehr EU-skeptische Rhetorik von Erdogan, aber wenn man sich die Rhetorik der Minister, insbesondere der Wirtschaftsminister, genauer sich anhört, dann stellt man fest, dass ja auch türkischen Entscheidungsträgern bewusst ist, wie wichtig Europa für sie ist, wie wichtig Europäische Union für sie ist.
So wird es wohl kommen. Aber eigentlich träumt Erdogan von etwas ganz anderem. Einer starken Türkei, einem neuen Osmanischen Reich, das mit der EU, den USA, aber auch mit Russland oder mit China am liebsten gar nichts zu tun haben möchte. Markus Pfeiffer über diesen Traum Erdogans.
Zurück in die Zukunft. Das ist Recep Tayyip Erdogans Vision für die Türkei. Es ist die Vision einer neuen, stabilen, starken Türkei und das Gegenteil der Atatürk-Türkei, die sich an den Werten des Westens orientiert. All das zählt für Erdogan nicht mehr. Er lenkt den Blick zurück gen Orient. Islamisch-konservative Ideale, eine Rückkehr zu den Einflusssphären des Osmanischen Reiches, eine repressiv-neoliberale Wirtschaftspolitik wie im 20. Jahrhundert. Das ist das neo-osmanische Weltbild, mit dem Erdogan die Türkei nach vorne bringen will. Das Herzstück von Erdogans Türkei-Vision ist eine neue Verfassung. Die macht ihn, den Präsidenten, zum Alleinherrscher. Angesichts eines entmachteten Parlaments kann Erdogan aus dem Präsidentenpalast heraus durchregieren, ganz wie sein osmanischer Lieblingssultan Süleyman. Eine Machtfülle, ein Personenkult, wie es ihn auch in den ersten Jahren unter Atatürk gab. Von der Krim bis in den Kaukasus, von Aleppo bis Mossul. Nach dem Willen von Erdogan soll der türkische Einfluss wieder osmanische Größe bekommen. Die Türkei soll die regionale Macht im Nahen Osten sein, modern aufgerüstet mit eigens in der Türkei gefertigten Kampfjets und Panzern. Diese Stärke möchte Erdogan in der Türkei auch wirtschaftspolitisch entfalten. Mithilfe einer repressiv-neoliberalen Wirtschaftspolitik soll die Türkei in die Liga der 10 größten Volkswirtschaften der Welt aufsteigen. Und wie seine osmanischen Vorbilder will Erdogan Istanbul, das früher als Konstantinopel auch die Hauptstadt des Osmanischen Reiches war, durch architektonische Leuchttürme aufwerten, auf eine Stufe mit Megastädten wie Dubai, Tokio und New York stellen. Einer dieser architektonischen Leuchttürme soll der neue Istanbuler Großflughafen sein. Er soll der größte der Welt werden, mit 150 Millionen Passagieren jährlich und 6 Start- und Landebahnen. Ein anderer Leuchtturm ist ein eigens erbauter 45 Kilometer langer Kanal, mit dem Erdogan den Bosporus entlasten will. Weitere Projekte sind ein Bosporus-Tunnel, eine dritte Bosporus-Brücke und 2 Atomkraftwerke. Die neue Großmoschee auf Cham Lecha, der höchsten Erhebung am Bosporus, soll Platz für 30.000 Gläubige bieten. Sie wird nicht nur ein architektonischer Leuchtturm, sondern auch ein Symbol für die neue Dominanz der islamisch-konservativen Werte in der Türkei sein. Einem Land, in dem Frauen öffentlich nicht mehr lachen, alkoholische Getränke nicht mehr getrunken und Abtreibungen nicht mehr gestattet sein sollen. Autoritär, ultrakapitalistisch, fromm. Viel Zeit für die Verwirklichung seiner Vision lässt sich Erdogan nicht. Am 29. Oktober 2023 feiert die Türkische Republik den 100. Jahrestag ihrer Gründung. Spätestens dann soll die Türkei zu osmanischer Größe zurückgefunden haben. Zurück in der Zukunft sein. Natürlich noch immer mit Erdogan selbst an der Spitze.
Wäre Erdogan am liebsten Sultan einer neuen alten Großmacht Türkei? Klare Antwort von unserem langjährigen Türkei-Korrespondenten Reinhard Baumgarten.
Ja, natürlich wäre er das gerne und das könnte er ja auch schaffen, wenn er eine andere Politik machen würde. Die Türkei hat ja wahnsinnig viel Potenzial. Die türkische Bevölkerung zum Beispiel hat ein Durchschnittsalter, das liegt so ungefähr bei 29, maximal 30 Jahren. Die Bundesrepublik Deutschland hat ein Durchschnittsalter, das liegt so bei 48, 49 Jahren. Nur, dann muss man diese junge Bevölkerung auch entsprechend bilden. Da muss man sie entsprechend schulen. Da muss man ihnen das Rüstzeug geben. Dann darf man sich nicht hinsetzen und sagen, oh, wir exportieren Autos. Und gleichzeitig muss einem bewusst werden, dass die Wertschöpfungsrate in der Türkei bei 11% liegt, weil der Rest eben an Hochtechnologie und anderen Dingen eingekauft werden muss. Wenn ich Großmacht werden will, dann brauche ich nicht nur eine starke Armee und einen großen Mund und drohende Worte, sondern dann brauche ich ein Fundament. Und das Fundament besteht natürlich in einer starken Wirtschaft, in einer starken Industrie, in einer gut ausgebauten Landwirtschaft und vor allem, das ist das Wichtigste, in einer gebildeten, das muss jetzt nicht unbedingt unsere humanistische Bildung sein, aber in einer gebildeten Gesellschaft, ja, die in der Lage ist, eben Patente anzumelden. Schauen Sie doch mal nach bei den internationalen Patentämtern. Wie viele Patente werden denn aus der Türkei angemeldet? So wird man keine Großmacht.
Und das war HR Info Politik. Tschüss Europa, hallo Asien, wohin will die Türkei? Wahrscheinlich will sie von allem ein bisschen. Und es wird kühler werden zwischen Berlin, Brüssel und Istanbul und Ankara. Aber Putin und Xi Jinping in Peking haben auch keine bessere Aussteuer als die böse Ex-Verlobte EU. Natürlich finden Sie diese Sendung zum Herunterladen als Podcast auf unserer schönen Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.